Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich, wo bin ich da eigentlich?
Ja, heute bist du bei der Firma ASB Behindertenfahrzeuge in Schwurbrinkum bei Bremen.
Und du bist?
Ich bin der Dirk Pobeler, der Inhaber.
Okay, Dirk, wir kennen uns schon eine ganze Zeit und unsere Stammhörerinnen und Hörer oder jetzt Zuschauer und Zuschauerinnen, kennen dich schon aus zwei Sendungen. Unser Thema ist heute, wo sind eigentlich so die Grenzen für einen Selbstfahrer? Und wir hatten eine Diskussion in einem Fall gehabt, da ging es um eine Hochquerschnittsgelähmte. Ja. Da war die Frage, geht das überhaupt, geht das nicht? Und wir haben uns entschlossen, dazu mal eine Sendung zu machen, weil es gibt genug Betroffene und Angehörige, die sich wünschen würden, dass wieder eigene Mobilität entsteht. Und die Frage ist, wo ist die Grenze eigentlich jetzt für Selbstfahren?
Ja, die Grenze ist eigentlich gar nicht mehr gegeben, weil es heute so hoch digitalisierte Bedienelemente gibt für Menschen mit Behinderung, mit Querschnittslähmung, dass selbst ein Halswirbelsäulengeschädigter, also mit einer hohen Läsion, ein Tetraplegiker Auto fahren kann. Wenn die entsprechenden Restkräfte und Reaktionszeiten da sind, muss man einschränkend sagen. Und das können wir hier testen, neuerdings.
Okay. Das heißt aber, es muss erstmal eine grundsätzliche Aussage geben, dass überhaupt noch eine Funktion, wenn ich das mal so sagen darf, da ist, meistens auch dann der Erstversorgung, Klinik und Reha-Klinik.
Ja, genau. Also meistens sind es ja doch eben Unfallopfer oder Muskelerkrankungen, aber wir bleiben jetzt mal bei den Unfallopfern. Die kommen aus einer sogenannten Unfallklinik dann zu uns mit Entlassungsbericht. In der Regel haben die ihr medizinisches Gutachten schon dabei, wo eben die Diagnose und der Fortgang der Reha-Maßnahme und so weiter drin steht und wo dann auch empfohlen wird seitens der Ärzte, die Person kann wieder mobil sein, kann wieder Auto fahren, wenn entsprechende Hilfsmittel gegeben sind. Da steht dann meist schon sehr dezidiert drin. In dem Entlassungspapier.
Wie testet man das? Ihr habt eine Möglichkeit, das zu testen.
Ja, genau. Wir haben uns in der ASP-Gruppe, wir sind ja eine Firmengruppe mit drei Standorten in Hamburg, Schwerin und hier eben in Bremen, haben wir uns eine sogenannte DTS, Driver Test Station, angeschafft. Das ist ein Hersteller aus Schweden, der so ein Testgerät bietet, wo man mit dem Rollstuhl hinterfahren kann oder auf einen Sitz umsetzt. Das geht halt beides, je nach der Situation, wie derjenige später auch fahren soll. Und so ein Gerät kann die Reaktionszeit und die Kräfte, die Armkräfte, Lenkkräfte messen und da wird ein Protokoll darüber erstellt.
Wie lange dauert so eine Testung?
Die Testung dauert in 5 Durchgängen, die wir dann machen, damit der stärkste Durchgang eben gewertet werden kann, dauert etwa 10 Minuten. Also das ist eigentlich der Aufbau und das Vorbereiten langwieriger als der ganze Test.
Okay, 10 Minuten sind aussagekräftig, zu sagen, geht oder geht nicht.
Ja, ganz genau, weil derjenige halt im Rollstuhl oder eben auf dem Sitz hinter dieser, das ist wie ein Auto von innen aussieht, halt eben mit Lenkrad und allen Hilfsmitteln, wie ein Handbremsgerät und ein Gasgerät. Und da kann man rechts wie links am Arm messen Reaktionszeit und Kraft. Das sind halt Bremstests und Gastests. Also das Ziehen ist meist Gas geben, am Bremsen ist Drücken an einem Hebel. Und wie schnell das geht, also die Reaktionszeit und die Kraft, die dabei entsteht, die messen wir und bewerten wir. Und daraus resultiert später dann auch der Umbau.
Klasse. Und wie geht es dann weiter? Man hat eine Fahrerlaubnis, hat keine Fahrerlaubnis. Wir haben jetzt mal von dem Verlaufstest eine Fahrerlaubnis vorhanden.
Genau.
Da muss ja nachgeschult werden. Wie funktioniert das denn? Solche Fahrzeuge, da ist mir erzählt, es gibt so ein digitales Bedienelement.
Ja.
Das hat ja nun nicht jeder, kann ja nicht jeder drauf jetzt dann nachprüfen.
Nee, auch da haben wir in der Gruppe zwei Fahrzeuge angeschafft, also zwei Minibusse, einen VW Multivan und einen Chrysler Voyager. Und diese Autos sind halt mit verschiedenen digital-elektronischen Bedienelementen ausgestattet. Als Fahrschulwagen inklusive einer Doppelbedienung und wir haben einen Fahrlehrer, der für uns im Auftrag arbeitet und die Leute dann ausbildet. Das heißt, der Führerschein lag vorher schon vor. Es gibt auch den Weg, dass er noch gar keinen Führerschein hatte, der Patient, aber wir gehen mal davon aus, er hatte einen Führerschein vor dem Unfallereignis und dann muss ein sogenanntes technisches Auflagegutachten gemacht werden, zuzüglich zu dem medizinischen Gutachten, von dem ich gerade sprach. So, dieses technische Auflagegutachten macht hier im Norden der TÜV Nord. Und die Fahrschule bildet soweit aus, in verschiedener Anzahl von Fahrstunden, bis derjenige sicher ist mit den eingebauten Hilfsmitteln. Und dann kommt ein TÜV-Prüfer dazu und macht eine Gutachtungsfahrt.
Das können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ungefähr vorstellen, so am Zeitaufwand für so eine Nachschulung oder Neuschulung.
Ja, das ist natürlich nach Schwere der Erkrankung ein bisschen und nach den Restfunktionen unterschiedlich. Also das kann mit 5 Fahrstunden getan sein, das kann aber auch 10 oder 20 Fahrstunden bedeuten. Und man macht dann meist Blockausbildung, also eine Intensivausbildung, damit derjenige wirklich innerhalb von 2 Wochen an mehreren Tagen aufeinanderfolgend mehrere Stunden fährt, damit das intensiv geschult wird.
Der Fahrlehrer fährt dann zur betroffenen Person hin oder muss die betroffene Person hin?
meistens ist es so, dass der Fahrlehrer die Person dann abholt. Also der leiht sich hier bei uns das Fahrschulauto und die Personen werden dann zu Hause abgeholt oder man trifft sich hier, das kann auch passieren. Das ist dann eine Absprachesache. Auf jeden Fall ist es so, dass der Fahrlehrer sich dann intensiv um diesen Kunden kümmert und die Fahrausbildung relativ schnell, also ich rede da mal so um 2 bis 3 Wochen Fenster, ist eigentlich so eine Fahrausbildung dann auch erledigt.
Und dann kommt danach erst praktisch, wenn das TÜV-Gutachten vorliegt, der Umbau.
Ja, ganz genau. Das TÜV-Gutachten ist also maßgeblich, das technische Auflagengutachten, was da drin steht, was der TÜV-Sachverständige entschieden hat, ist maßgeblich für den Umbau und für die Angebotserstellung an einen möglichen Kostenträger, denn die spielen da auch noch eine Rolle. Und ja, wenn das genehmigt ist soweit und der genaue Umrüstumfang feststeht, kann es dann zur Umrüstung kommen, wenn das Auto dann auch bereit steht natürlich.
Okay, jetzt hattest du vorhin kurz erzählt, das kommt, kommt auf die Restkraft drauf an. Mhm. Wie hoch muss so eine Restkraft sein, beziehungsweise wie funktioniert so ein Bedienelement?
Ja, so ein Bedienelement wird ja mit den Händen, mit den Armen gesteuert und muss natürlich die Originalkräfte des Autos abdecken können. Dafür sind aber die Hilfsmittel dann da, dass die das verstärken, das sind die Restkraftverstärker, also beziehungsweise eine leichtgängige Sache davon machen. Es gibt also eine leichtgängige Servolenkung, die kann man einstellen auf die Kundenbedürfnisse. 8 Newton oder 6 Newton Lenkung spricht man davon, oder auch eine 10 Newton Lenkung. Wobei 1 Newton halt so ist, dass eine 10 Newton Lenkung 1 Kilo darstellt. Also 10 Newton sind 1 Kilo. Das bedeutet, das Lenkrad zu drehen mit einer 10 Newton Lenkung hat einen Kraftaufwand von 1 Kilo. Und ob das geschafft werden kann von dem Patienten, wird halt vorher an dieser DTS festgestellt. Bei der Bremskraft verhält es sich so, man muss bremsen etwa mit 500 Newton gleich 50 Kilo oder Gas geben mit 200 Newton gleich 20 Kilo. So, das wird aber über Servomotoren gesteuert mit Eingabegeräten. Also ich rede da von Joystick-Lenkung oder Mini-Lenkrad oder Gasbremsschieber. Und diese Geräte verstärken dann halt über Servomotoren auf die Originalpedalerie den Druck. Und der Patient muss lediglich in der Lage sein, die Auslenkung dieses Joysticks zu bedienen. Und das kann man dann auch noch feinjustieren. Also man kann mit minimalsten Lenkkräften, wie bei Tetraplegie es halt eben so ist, ein Auto steuern.
Okay, das heißt, du brauchst einen Umbau, damit ich nochmal vorbeikommen kann, damit du es uns sagst.
Ja, wir werden jetzt Anfang des Jahres 2018 2 bis 3, einer ist noch so ein bisschen in der Schwebe, solcher Umbauten haben. Mit digital-elektronischen Bedienelementen. Wir haben jetzt gerade 2 Mitarbeiter in der Schulung, technisch in der Schulung, dass sie das einbauen und programmieren können. Und da sehen wir uns, denke ich, wieder, so im Februar bis März, wenn die Autos in der Auslieferungsphase sind, dann können wir das live mal angucken.
Okay, perfekt, vielen Dank. Okay, ich hoffe, dass ihr also einiges mitnehmen konntet, was möglich ist, gerade wenn man nicht mehr so viele Funktionen hat und nur noch wenige Restkräfte. Und ja, dann bis zur nächsten Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast.
Tschüss! Tschüss, dankeschön!
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.